Hallo und herzlich willkommen, Hami Nguyen im Studio in Frankfurt.
Hallo.
Willkommen bei uns im Talk. Wenn Sie Ihrer Kindheit eine Farbe geben würden, welche wäre es?
Sie wäre ein helles Lila.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Hami Nguyen. Floh mit 2 Jahren nach Deutschland.
Und Sie sagten, da gab es vor allem helles Lila. Warum helles Lila?
Ja, Lila ist eine Farbe, die irgendwie schwer ist, aber auch vor allem, wenn sie hell ist, eine gewisse Leichtigkeit versprühen kann. Und damit kann ich mich sehr identifizieren, weil meine Kindheit genau das war, voller Schwere, aber auch mit Momenten, die voller Leichtigkeit waren.
Sie sind mit 2 Jahren mit Ihrer Mutter geflüchtet aus Vietnam. 1991 war das. Hat Ihr Zuhause heute noch Spuren Ihrer vietnamesischen Wurzeln?
Definitiv. Ich bin ja Mutter von 2 Kindern und ich spreche Vietnamesisch mit meinen Kindern. Wir haben einige Kinderbücher, die meine Mama, als sie das letzte Mal in Vietnam war, mitgebracht hat. Mhm. Und ich lese ihnen auch gern daraus vor. Ich habe ja noch einige Erinnerungen, die mit Vietnam zusammenhängen.
Obwohl Sie ja 2 waren, als Sie geflohen sind, ne? Da denkt man, dass da die Erinnerungen gar nicht mehr frisch sind.
Ja, sind sie auch nicht. Sie sind natürlich ein Flickenteppich aus Erzählungen. Und gleichzeitig weiß ich, dass meine Mama zum Beispiel bei der Flucht sogar dieses eine Kinderbuch, ein vietnamesisches Märchenbuch mitgebracht hat und mir auch damals schon vorgelesen hat. Und das zum Beispiel bedeutet mir besonders viel, dieses Buch.
Wenn Sie das schon ansprechen, was die Mama mitgebracht hat, was war da in Ihrem Koffer? Ich nehme mal an, viel konnten Sie nicht mitnehmen.
Nein, es war auch nicht mal ein Koffer. Ich glaube, es war nur ein Rucksack und die wichtigsten Dinge, Wechselsachen und ein paar Erinnerungsstücke, ein paar Fotos von meiner Familie in Vietnam und eben dieses Kinderbuch.
Wenn wir sprechen von einer Flucht aus Vietnam, wovor sind Sie geflüchtet oder die Mutter vielmehr?
Es war so, mein Vater war Vertragsarbeiter in der DDR und nach dem Mauerfall hat er Asyl beantragt. Und damals war es so, wenn man Asyl beantragt hatte in Deutschland, dann durfte man nicht mehr zurück nach Vietnam, weil die vietnamesischen Behörden meinten, okay, sie wollten ja nicht zurück, dann nehmen wir sie auch nicht zurück. Mhm. Und meine Mutter und ich, wir waren in Vietnam. Wir waren von meinem Vater getrennt und wir wollten bei ihm sein. Wir sind vor Armut geflohen. Vietnam war ein sehr, sehr armes Land zu der Zeit. Und wir wollten bei meiner Familie, also bei meinem Vater sein. Wir wollten als Familie zusammen sein.
Darüber möchte ich noch ausführlich mit Ihnen sprechen. Und ausführlich geschrieben haben Sie das in Ihrem Buch Das Ende der Unsichtbarkeit. Sie sind vor 5 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden und wollten eigentlich darüber ein Buch schreiben, über Ihre Mutterschaft. Und was ist dann passiert?
Ja, ich fing an, über meine Mutterschaft zu reden, auch gerade in der Corona-Zeit, als ich mich da auch ein bisschen einsam gefühlt habe. Wir sind neu nach Frankfurt gezogen, ich hatte irgendwie noch keine Kontakte hier und ich wollte mich einfach über die Hürden des Alltags der Mutterschaft austauschen und habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich nicht über Mutterschaft reden kann, ohne auch über meine Rassismuserfahrungen zu reden und die Erfahrungen, die ich dann dementsprechend auch mit meinem Kind gemacht habe.
Was auch, war das zum Beispiel?
Wenn wir zum Beispiel auf Spielplätzen waren und ich vietnamesisch mit ihr gesprochen habe, dann gab es schon Blicke in unsere Richtung. Und dann machen natürlich meine eigenen Rassismuserfahrungen auch etwas mit meiner Rolle als Mutter. Also ich bin da viel vorsichtiger, was meinem Kind angeht. Ich möchte sie vor den Erfahrungen schützen, die ich selbst gemacht habe.
Sie schreiben in Ihrem Buch von Rassismuserfahrungen, die von jemandem, der nicht von Rassismus betroffen ist, erstmal positiv eigentlich klingen. Also sie werden oft konnotiert mit asiatischem Hintergrund, als fleißig, als anpassungsfähig. Warum ist es dennoch Rassismus?
Weil es eine Zuschreibung aufgrund äußerer Merkmale ist.
Also aber ist ja zunächst eigentlich eine, wie ich zumindest finde, schön klingende Zuschreibung.
Ja, definitiv. Also das ist ja auch ein Grund, warum diese Rassismusform so unterschätzt wird, weil ja eigentlich nur positive oder vermeintlich positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Aber ich habe da eine Anekdote. Ich war damals im Studium und habe nach einem Nebenjob gesucht Und das war in der Gastronomie, also als Kellnerin. Und mein Chef damals hat im Bewerbungsgespräch zu mir gesagt, ja, wir hatten eine chinesische Mitarbeiterin, die war so fleißig wie alle zusammen. Und deswegen bin ich total froh, dass sie sich bei uns beworben haben. Und in dem Moment habe ich mich einfach so unwohl gefühlt und habe gedacht, okay, ich habe keine chinesischen Wurzeln, das erstmal. Also es ist eben diese Homogenisierung, die damit einhergeht und nicht nur von Menschen aus Vietnam, sondern Menschen aus dem ganzen ostasiatischen Raum. Und dann ist es einfach eine Erwartungshaltung, die schon von vornherein mir vorauseilt, der ich erstmal umgehen muss. Dazu kommt auch, dass dieser, man nennt ihn auch den sogenannten Mythos der Vorzeigeminderheit, der ist dient ja vor allem auch dazu, migrantisierte Gruppen gegeneinander auszuspielen. Also wenn es eine vorzeigbare Minderheit gibt, dann muss es eine nicht so vorzeigbare Minderheit geben. Und das allein schon ist ja nicht okay.
Sie haben auch gesagt, Vorzeigeminderheit, dazu gehört auch unsichtbar werden. Und Sie fühlten sich oft auch unsichtbar. Wo im Alltag haben Sie das Gefühl, vielleicht auch heute noch, ich komme überhaupt nicht vor?
Wenn ich irgendwie an PolitikerInnen denke oder auch damals an meine ProfessorInnen, DozentInnen, ja, es gab eigentlich gar keine Person mit ostasiatischen Wurzeln. Es gibt kaum Sichtbarkeit irgendwie in so Institutionen. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass selbst in Rassismusdebatten antiasiatischer Rassismus oft ausgeklammert wird. Also ich sehe Panels zu Rassismus oder Talkshows und selten geht es da um antiasiatischen Rassismus.
Deswegen sagen Sie, ich musste lernen, laut zu sein. Wie haben Sie das gemacht, das zu lernen?
Eher unfreiwillig, weil aus diesem Unwohlsein und irgendwie auch Wut, also ich hatte auch Wut dagegen, dass meine Lebensrealität einfach nie so richtig sichtbar wurde. Und dabei sind wir ja nicht nur von Alltagsrassismus betroffen, sondern auch von institutionellem und strukturellem Rassismus. Und das wurde nie sichtbar. Und deswegen habe ich mich eigentlich einfach nur gegen den Zustand, gegen den Status quo gewehrt.
Gehört dazu, Sie sind auch Jazzsängerin und Klavierspielerin. Ist das auch eine Art von sich ausdrücken und von sichtbar werden wollen? Auch wenn es dann sicherlich nicht ein Reden über diese Erfahrungen ist, aber doch ein, ja, sich hörbar machen.
Ja, und vor allem als, wenn ich Musik mache, also wenn ich zum Beispiel singe, dann kann ich irgendwie ich selbst sein, ohne diese Zuschreibungen, die mir vorauseilen. Und ich kann mich da irgendwie auf eine ganz eigene Art ausdrücken. Und das hat mir schon immer viel bedeutet und es hat mir auch in meiner Schulzeit sehr geholfen, dass ich eben dieses Hobby hatte, also dieses Singen und irgendwie so im Chor oder auch in der Band waren wir, ja, da waren wir irgendwie so eine Gemeinschaft und die Unterschiede haben da nicht so eine große Rolle gespielt.
Das erzählt Hami Nguyen in 1:1 der Talk auf Bayern 2 und wir wollen anhand der Geschichte ihres Vaters auch mal kurz eintauchen in die Geschichte Vietnams. Wo in dieser Geschichte sollen wir denn einsteigen, frage ich die Autorin und Bildungsreferentin.
Wir können gern schon einsteigen in die französische Kolonialzeit, die die Geschichte oder auch die Gesellschaft Vietnams sehr geprägt hat. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass die französische Kolonialzeit auch mit bewirkt hat, dass die traditionellen Schriftzeichen, die es damals noch gab, komplett umgewandelt wurden in die Schrift, die lateinische Schrift, die wir hier kennen, nur mit den Betonungszeichen, die noch dazu gekommen sind.
Es kam dann später zur Teilung Vietnams in Nord- und Südvietnam.
Genau.
Und da kommen auch ziemlich schnell, glaube ich, ins Spiel die Geschichte Ihres Vaters.
Ja, meine Familie kommt aus dem Norden Vietnams und der Norden war damals der kommunistische Teil Vietnams und im Süden war es der durch die französische Besatzung und aber auch die US-amerikanischen Einfluss eher der liberale Teil. Und nach dem Vietnamkrieg sind aus dem Süden auch viele in den Westen geflohen, unter anderem auch nach Deutschland. Das war eigentlich so die erste, mit die erste Bewegung aus Vietnam nach Deutschland. Und dann kamen eben die VertragsarbeiterInnen Anfang 1980, die in die DDR gekommen sind. Und mein Vater war ein Vertragsarbeiter.
Und der ist in die DDR gekommen, hatte einen Vertrag nur für 5 Jahre. Aber diese Verträge bekommen die Vertragsarbeiter gar nicht zu sehen.
Ja.
Das heißt, er wusste auch gar nicht, dass es eigentlich eine zeitliche Beschränkung gibt.
Ja, er wusste es nicht und er wusste auch nicht, wie limitiert das Leben in der DDR sein wird.
Inwiefern?
Sie waren alle nur in Wohnheimen, also sie sind arbeiten gegangen in den Betrieben und sind danach in den Wohnheimen, in die Wohnheime gegangen, die wirklich außerhalb der Stadt sich befanden. Es war also nie gewollt, dass sich VertragsarbeiterInnen in die Gesellschaft der DDR irgendwie eingliedern, dass sie Kontakte herstellen zu den Menschen der DDR. Und dann musste zum Beispiel 12% des Lohns an die vietnamesische Regierung abgeführt werden. Ein Fakt fand ich besonders verstörend. VietnamesInnen, die schwanger wurden, mussten entweder abtreiben oder sie wurden abgeschoben. Mhm. Es war also nicht gewollt, dass hier irgendwie Kinder zur Welt kommen, vietnamesische Kinder zur Welt kommen. Es war auch nicht gewollt, dass die Menschen hier bleiben.
Und davon wusste ihr Vater aber nichts. Die Familie war sehr stolz, glaube ich, auf ihn, oder? Die Familie in Vietnam hat in ihn große Hoffnungen gesetzt.
Ja, er war der Einzige aus der Familie, der die Möglichkeit hatte, in die DDR zu kommen, in den reichen Westen, dieses Bild irgendwie, dass das Leben hier viel, viel besser sein wird. Und man kannte auch Geschichten von anderen VertragsarbeiterInnen, die dann trotzdem Geld irgendwie an die Familie schicken konnten. Und mein Vater, also seine Familie, kam aus dem Land und waren auch sehr arm. Das heißt, diese Möglichkeit, Geld im Westen zu verdienen und sich vielleicht da ein Leben sogar aufzubauen, der Armut hier zu entkommen, war ja einfach was unglaublich Hoffnungsvolles.
Stattdessen hat er überhaupt Anschluss gefunden in der DDR. Sie beschreiben das ja als eine sehr, als eine Enklave, in der da gelebt wurde.
Ja, die Menschen waren wirklich nur beieinander und so kam es zum Beispiel auch, dass sie angefangen haben, Karten zu spielen und irgendwie auch eine Spielsucht sich bei vielen entwickelte. Und mein Vater hatte aber tatsächlich irgendwie doch die Möglichkeit gehabt oder er hat sich die Möglichkeit einfach genommen, zu DDR-BürgerInnen Kontakt aufzunehmen und er hatte tatsächlich auch Freundinnenschaften geschlossen in der Zeit. Das war aber eher selten, dass das so geklappt hat.
Mhm. Was ihn leider auch trotzdem nicht davor bewahrt hat, auch spielsüchtig zu werden, schreiben Sie.
Ja, es war, also Sie müssen sich vorstellen, er war wirklich ein junger Mann mit vielen Wünschen und Hoffnungen. Bevor er in die DDR gegangen ist, hatte er den Plan, eigentlich eine Pilotenausbildung zu machen. Also er wollte eigentlich wirklich was mit seinem Leben anfangen und dann kam er hierher und es gab gar keine Möglichkeiten. Also er musste wirklich so einfachste Arbeiten machen in der Fabrik, die DDR-BürgerInnen nicht machen wollten, zu einem sehr, sehr niedrigen Lohn. Und es gab keine Weiterbildungsmöglichkeiten, es gab irgendwie keine Perspektive hier, nicht mal Sprachkurse gab es. Und diese Hoffnungslosigkeit, so als junger Mensch, der irgendwie in ein fremdes Land migriert, die führte bei ihm und bei vielen anderen auch dazu, dass sie sich irgendwie in ihrer Spielsucht Trost geholt haben oder sich irgendwie ablenken wollten.
Was hat denn dann die Wende 1989 in Deutschland für die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter bedeutet? Und für ihren Vater speziell dann auch?
Also der Arbeitsvertrag sollte schnellstmöglich gekündigt werden. Und die VertragsarbeiterInnen möglichst schnell auch abgeschoben werden. Das war so das Ziel. Viele sind aber dann trotzdem geblieben, weil sie mittlerweile auch schon mehrere Jahre in der DDR gelebt hatten und sich hier irgendwie trotzdem, trotz der Umstände, ein Leben aufgebaut hatten und nicht weg wollten. Und dann sind auch viele geblieben und haben Asyl beantragt, wobei aber die meisten Anträge auch abgelehnt wurden. Und Anfang der 90er waren von den knapp 60.000 VertragsarbeiterInnen nur noch 25.000.
Ihr Vater hat es geschafft, in der DDR zu bleiben, ist ja gleichzeitig Vater geworden im Wendejahr mit Ihnen. Und die Familie ist, davon haben Sie schon kurz erzählt, dann eben in Leipzig, ist dann nach Leipzig gezogen. Wie haben Sie da zunächst gelebt?
Wir haben da in einer sehr kleinen Wohnung mit mehreren Familien zusammengelebt. Wir hatten uns zu dritt und dann später auch zu viert. Mein Bruder kam dann Mitte der 90er auch zur Welt, in einem Zimmer gelebt. Ich weiß noch, wir hatten irgendwie Matratzen vom Sperrmüll und an der Wand war auch richtig viel Schimmel. Das sieht man auch noch auf Fotos, die wir von damals haben. So haben wir gelebt.
Und dazu kommt noch, dass ein paar Monate nach ihrer Flucht im August 1992 Neonazis auf ein Haus in Rostock-Lichtenhagen Anschläge verübt haben. Ein Haus, in dem eben vietnamesische Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter lebten. Sie haben zwar in Leipzig gewohnt, aber dennoch kann ich mir vorstellen, das hat in der vietnamesischen Community schon auch was ausgelöst, oder?
Ja, das war wirklich ein Jahr, nachdem wir hier angekommen sind. Und in dem Jahr, in dem wir angekommen sind, war ja auch schon der Anschlag in Hoyerswerda, bei dem vietnamesische und mosambikanische VertragsarbeiterInnen auch mit Brandsätzen attackiert wurden. Und die Angst unter den VietnamesInnen, in irgendwie in einem Geflüchtetenheim oder in einem Wohnheim leben zu müssen, war so groß, dass wir eben lieber in einer kleinen Wohnung mit mehreren Familien gelebt haben. Und das war auch eine Auswirkung, die diese Anschläge mit sich gebracht haben. Meine Eltern haben sich dann immer auch so gesagt, hier Riet Nguyen Nuc Ngoai heißt, also das ist mir so ins Gedächtnis geblieben, das bedeutet Ausländerhass und das war eigentlich mit so das Erste, was ich so gelernt habe, als ich hier angekommen bin.
Puh. Ha My Nguyen sitzt in Frankfurt und ist uns zugeschaltet, 1989 in Vietnam, im Jahr der deutschen Wende geboren. Da war aber Deutschland noch ziemlich weit weg, über 9000 Kilometer. Mit 2 Jahren sind sie nach Deutschland gekommen und sie schreiben in ihrem Buch Das Ende der Unsichtbarkeit von einer Kindheit in Fragmenten. Was bedeutet das?
In Fragmenten, weil es eben diese Schwere gab, die uns irgendwie umgab, unsere ganze Familie und demnach auch meine Kindheit, aber auch die Leichtigkeit, die man als Kind ja eigentlich auch inne hat und die ich auch in den Momenten damals auch spüren konnte und die mir in meiner Erinnerung geblieben sind.
Deshalb auch das zarte Lila, das Sie so als Farbe, die über Ihre Kindheit schwebt, gewählt haben zum Eingang dieses Gesprächs.
Genau.
Eines der Fragmente hat auch mit dem Duft von Schokolade zu tun. Warum?
Wir sind kurzzeitig, vielleicht für ein paar Monate, auch mal in eine kleine Stadt nach Rheinland-Pfalz gezogen. Also es war, glaube ich, keine Stadt, es war eher ein Dorf. Und da gab es so Angebote für Minijobs. Und meine Mutter konnte da dann in einer Schokoladenfabrik arbeiten. Und ich weiß noch, dass sie mir oft so Reste mitgebracht hat, so Bruchstücke. Und ich habe da immer so dran gerochen. Und dieser Geruch, der weckt einfach immer diese Erinnerung, wie ich mit meiner Mama auf dem Fahrrad fahre, also ich auf dem Gepäckträger hinten und sie mich dann irgendwie so zum Kindergarten gefahren hat. Ich war zu der Zeit für vielleicht einen Monat mal im Kindergarten und dann hat sie mich abgeholt und immer mit so einem Stück Schokolade.
Kann man sagen, das ist wenigstens ein klein wenig Luxus gewesen in dieser Kindheit, diese Schokolade?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das Luxus, alle möglichen Schokoladensorten irgendwie so jeden Tag zu haben.
Eines Ihrer Highlights in Ihren Kindertagen war auch, zum Sperrmüll zu gehen.
Ja, das erzähle ich immer total gerne, weil ich glaube, wenn ich erstmal erzähle, ja, wir sind zum Sperrmüll gegangen, dann hört sich das irgendwie erstmal vielleicht traurig an. Aber ich weiß noch ganz genau, das war damals in Leipzig, gab es eben Sperrmülltage und dann hat jeder so Sperrmüll rausgestellt. Und dann sind wir, aber auch mit vielen anderen, auch mit weißen deutschen BürgerInnen, die damals so in unserer Nachbarschaft auch gelebt haben, sind wir losgezogen und es war irgendwie wie so ein Straßenfest. Viele waren auf der Straße und dann wusste ich, okay, wenn wir jetzt losziehen, dann kann ich mir einfach was aussuchen und ich darf es behalten. Und es gab damals aber auch echt noch so gute Sachen. Also ich kann mich erinnern, es gab so Bettwäsche, die auch so richtig gebügelt, zusammengefaltet, dann so auf die Straße gelegt wurde. Und tatsächlich habe ich auch noch eine Bettwäsche aus dieser Zeit, weil das so, ich kann die auch nicht wegwerfen, weil ich einfach so diese guten Erinnerungen da damit verbinde.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, die Klassenkameradinnen und Kameraden haben nicht schlecht gestaunt, wenn sie erzählt haben, dass ihre Sachen fast alle aus dem Sperrmüll kommen, oder? Und sie sich einfach nichts anderes leisten konnten.
Tatsächlich habe ich das nicht erzählt. Also auch wenn ich diese positiven Verbindungen damit habe, wusste ich aber, dass es geächtet wurde oder dass man sich eher eigentlich dafür schämen sollte. Und deswegen habe ich das auch gar nicht erzählt. Also meine MitschülerInnen wussten das überhaupt nicht.
Haben Sie die überhaupt auch mal zu sich nach Hause eingeladen?
In der Zeit in Leipzig tatsächlich nie, weil...
Warum?
Ja, weil wir hatten ja nur ein Zimmer zu viert. es gab gar keinen Raum, gar keine Möglichkeit, dass wir irgendwie, ich mit meinen Freundinnen mich hätte zurückziehen können. Und mir war das einfach auch peinlich, wie wir gelebt haben, weil ich natürlich dann bei meinen Freundinnen zu Besuch war. Ich weiß noch, meine damalige Sitznachbarin, die wurde dann auch zu meiner besten Freundin und die haben da in der Nachbarschaft in einem Einfamilienhaus gelebt und sie hatte so ein riesiges Zimmer mit ganz vielen Sachen und Spielzeug und ich war immer total gern bei ihr, aber ich hätte sie nicht zu mir einladen wollen.
Sie sagen überhaupt, apropos Grundschulzeit, die haben Sie einem Zufall zu verdanken? Gibt es nicht Schulpflicht in Deutschland?
Ja, eigentlich schon, aber das war damals irgendwie so, dass Asylsuchende sehr wenige Informationen bekommen haben. Also das war auch mit einem Grund, warum viele auch so lange in einer prekären Situation gelebt haben, weil sie einfach über ihre Rechte nicht Bescheid wussten und auch nicht die Möglichkeit hatten, AnwältInnen oder irgendwen so einzuschalten oder sich irgendwie ihre Rechte einzufordern. Und so war es auch mit der Schule, weil damals war es auch so, dass ich ja nicht in den Kindergarten durfte in Leipzig. Und dann waren irgendwie meinen Eltern so total klar, dass warum, wenn ich nicht in den Kindergarten gehen darf, warum sollte ich in die Schule gehen dürfen? Und deswegen hat meine Mama auch schon angefangen, mir Lesen und also vor allem vietnamesisch Lesen beizubringen, bevor ich eingeschult wurde. Und dass ich eingeschult wurde, war tatsächlich ein Zufall, weil ein Bekannter dann so meinte, ja doch, sie muss in die Schule. Und dann haben wir uns angemeldet. Und ich war dann auch 2 Monate später erst in der Schule, also nach der Einschulung.
Oh, das ist natürlich dann auch nochmal eine Sonderstellung. Das einzige Kind mit Migrationsgeschichte in der Klasse und dann auch noch quasi zu spät gekommen.
Genau, ja.
Sie haben mal gesagt, Sie haben es gehasst, sich auf Klassenfotos zu sehen.
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, ich war die Einzige, die eine Migrationsgeschichte hatte, die eben so anders aussah in meinen Augen damals. Ich war immer die, die irgendwie anders war und ich habe mich einfach oft sehr unwohl gefühlt und das war dann natürlich, wenn ich das auf einem Foto gesehen habe, nochmal viel realer.
Sie haben auch zusätzlich zu Lernen in der Schule, zu dem Leben draußen sozusagen, immer noch auch ein Leben mit den Eltern, wo Sie viel als Dolmetscherin auch tätig waren. Sie waren diejenigen, die mit auf die Ämter gehen musste, zu den Elternabenden. Wie haben Sie das bewerkstelligt?
Mir blieb ja keine andere Wahl. Ich musste das machen. Also wir mussten ja alle 3 Monate zur Ausländerbehörde, weil wir nur eine Duldung hatten. Eine Duldung bedeutet, dass die Abschiebung lediglich ausgesetzt ist. Also alle 3 Monate mussten wir bangen, abgeschoben zu werden. Also es war, diese Angst war auch real, weil Freundinnen von mir auch tatsächlich über Nacht abgeschoben wurden. Und ja, mir blieb einfach nichts anderes übrig, weil meine Mutter, sie konnte nicht so gut Deutsch zu dieser Zeit. Es gab ja auch keine Möglichkeit, irgendwie einen Sprachkurs zu machen. Und der Kontakt zu deutschen BürgerInnen war auch eher rar. Und deswegen musste ich immer dabei sein und übersetzen.
Wie ist es denn dann, wenn man die eigene Lehrer übersetzt? Kann man da auch ein bisschen schummeln? Oder mussten Sie das gar nicht, weil Sie gute Schülerin waren?
Also ich habe schon an der einen oder anderen Stelle auch mal geschummelt, weil ich hatte auch irgendwie mal in Musik irgendwie eine schlechte Note bekommen. Und das war immer, meine Mutter hat sehr viel Wert oder sehr großen Wert auf gute Noten gelegt, weil sie wusste, dass das der einzige Weg ist für mich, um hier irgendwie ein gutes Leben aufzubauen. Und deswegen war es mir natürlich dann unangenehm, wenn ich nicht so eine gute Note hatte. Und da habe ich tatsächlich auch manchmal so das zu meinem Vorteil genutzt.
Hat der kleine Bruder eigentlich auch noch mal für Sie was verändert, für Ihre Lebenssituation?
Ja, zum einen war ich total froh darüber, dass ich ein Geschwisterchen habe und irgendwie nicht so allein bin, auch mit der Verantwortung, aber gleichzeitig wuchs irgendwie dann auf einmal auch meine Verantwortung, weil er 7 Jahre jünger ist als ich. Ja, habe ich dann auch viele Dinge übernommen, die jetzt weiß ich es auch, dass die eigentlich Erwachsene übernehmen sollten oder auch Eltern. Wie zum Beispiel zum Arzt gegangen. Er war irgendwie oft krank als Baby oder als Kleinkind. Und dann war ich auch oft dann mit ihm beim Arzt und habe dann übersetzt. Und ja, irgendwie wurde meine Verantwortung dadurch dann auch ein bisschen größer.
Wenn es eine gute Fee gegeben hätte, was hätten Sie sich von der gewünscht?
Dass wir einen Aufenthaltstitel bekommen, meine Eltern eine Arbeitserlaubnis erhalten und dann endlich sich hier irgendwie ein Leben aufbauen können.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Hami Nguyen. Unfreiwillig aktivistisch.
Warum unfreiwillig?
unfreiwillig, weil ich mich nie dafür bewusst entschieden habe, irgendwie von Diskriminierung betroffen zu sein und mich behaupten zu müssen in dieser Gesellschaft. Und das musste ich eben von klein auf. Allein, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn wir zu der Ausländerbehörde mussten, dann musste ich mich da irgendwie schon behaupten und um unsere Rechte kämpfen und den Status quo auch hinterfragen.
Sie haben davon gesprochen, dass es alle 3 Monate der Fall war, weil die Familie nur geduldet war. Und Sie hatten immer die gleiche Sachbearbeiterin.
Ja, wir hatten über die Jahre immer die gleiche Person. Und außer sie war irgendwie im Urlaub, dann hatten wir mal eine Vertretung. Und das Interessante war, dass sie tatsächlich auch die Mutter eines Klassenkameraden war.
Mhm. Und Ihnen trotzdem aber nicht besonders wohlgesonnen, entnehme ich Ihrem Buch.
Nein, absolut nicht. Sie war sehr streng. Also sobald wir irgendwie eine Zeile im Antrag falsch ausgefüllt hatten, mussten wir ja komplett den Termin dann neu vereinbaren. Wir mussten dann zurück und den Antrag nochmal neu ausfüllen und dann mussten wir wiederkommen, wieder mehrere Stunden an einem Nachmittag im Wartezimmer sitzen. SachbearbeiterInnen in einer Ausländerbehörde haben auch einen gewissen Handlungsspielraum, in dem wir sie die Titel oder die Aufenthaltsgenehmigung verteilen. Und bei uns war es so, dass wir wirklich sehr, sehr lange eine Duldung hatten.
Es gibt eine Szene in Ihrem Buch, Das Ende der Unsichtbarkeit. Da sitzen Sie vor Ihrem Lebenslauf. Ich glaube, es ist noch gar nicht so viele Jahre her und wollen ihn am liebsten löschen. Was ist da passiert?
Ja, ich bin so aufgewachsen, dass ich immer existenzielle Ängste irgendwie hatte, in Form eben von dem Aufenthaltstitel, aber auch finanziell. Und für mich war es lange Zeit das Allerwichtigste, finanziell abgesichert zu sein, irgendwie einen Job zu machen, der sicher ist, der gutes Geld reinbringt, auch das zu studieren, was eben dazu führt, dass ich so einen Job ausführen kann. Und ja, lange habe ich dann auch in einem Bereich gearbeitet, also in der Unternehmensberatung, der mir eigentlich ja mir total widersprochen hat, aber ich wusste, dass ich da einfach einen sicheren Job hatte.
Und dann haben Sie an dem Punkt gedacht, als Sie gesagt haben, ich möchte meinen Lebenslauf eigentlich löschen, ich will was anderes machen?
Ja, bevor ich studiert habe, hatte ich mich tatsächlich auch für ein Musikstudium beworben und war da auch beim Eignungstest und wer hätte dieses Studium machen können und habe mich aber kurz davor dann doch dagegen entschieden, weil ich ja einfach wusste, Menschen wie ich, die in Armut aufgewachsen sind, die keine finanzielles Sicherheitsnetz haben von der Familie, die studieren nicht Musik. Menschen wie ich machen das nicht. Das ist viel zu unsicher und deswegen habe ich es nicht gemacht. 2020 habe ich gemerkt, ich möchte jetzt vielleicht doch mein Leben eher so leben, wie ich das möchte, also wie meine Interessen auch sind. Und so habe ich dann tatsächlich auch meinen Job gekündigt und bin in die politische Bildungsarbeit gegangen.
Zu der wir noch kommen. Aber ich möchte gern noch über einen, wahrscheinlich auch einen Punkt in Ihrem Lebenslauf sprechen, nämlich eine Zeit in Kanada. Da sagen Sie, war das für Sie anders? Sie wurden anders wahrgenommen mit Ihren vietnamesischen Wurzeln. Was war anders?
Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich an der Bushaltestelle und es kamen Kanadierinnen zu mir und haben mich nach dem Weg gefragt. Sie haben mich ganz selbstverständlich als Kanadierin gelesen und diese Selbstverständlichkeit, dass ich da dazugehöre oder dahingehöre, die habe ich ganz lange hier nicht so gespürt. Und dass das so war, habe ich erst dort gemerkt. Also ich habe erst dort gemerkt, wie ja mein Alltag doch so von diesen mini-kleinen Situationen oder wenn auch wenn es nur Blicke sind oder nur, dass ich auf Englisch angesprochen werde, aber wie das mein Alltag einfach auch geprägt hat, ohne natürlich sagen zu wollen, dass in Kanada alles super läuft. Also natürlich gibt es da auch Rassismus, aber ich habe da tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, wie es sich anfühlen kann, wenn man komplett als Teil dieser Gesellschaft gesehen wird.
Und ist es inzwischen in Deutschland ein bisschen anders?
Leider nicht.
Es gibt ja auch, ohne jemanden in Schutz nehmen zu wollen, manchmal rassistische Bemerkungen, bei denen sich der Absender der Wirkung gar nicht bewusst ist. Wo verläuft für Sie die Grenze von ich habe Interesse, vielleicht auch an einer anderen Kultur und Ausgrenzung?
Ich glaube, es ist meistens so, dass Rassismus nicht intendiert ist, also dass rassistisches Verhalten oder Aussagen nicht so gemeint sind, dass sie der gegenüberstehenden Person verletzen soll. Und gleichzeitig bin ich mittlerweile schon der Meinung, dass die Frage nach, woher kommst du, kein Smalltalk ist. Also das ist vielleicht eine Frage, die gestellt werden kann, wenn man sich schon besser kennt. Aber so direkt, woher kommst du? Und nicht damit aber nicht zu meinen, aus welcher Stadt, sondern aus welchem Land. Ja, mich oder andere Menschen, die rassifiziert sind, irgendwie anders zu machen. Also im Sinne von, okay, ich komme aus Deutschland. Und woher kommst du? Also und dabei sind viele auch hier geboren. Und ich sage auch mittlerweile, ich bin in Vietnam geboren, aber ich komme aus Deutschland. Also ich bin hier ja aufgewachsen. Das ist für mich hier mein Zuhause.
Und ich kann mir auch vorstellen, es ist wahrscheinlich auch die Häufigkeit, mit der man das gefragt wird, oder? Wenn das einer mal wäre, ist es vielleicht was anderes, als das vielleicht jeden Tag irgendwie gefragt zu werden.
Genau. Und es hört ja meistens nicht dabei auf. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich komme aus Vietnam, dann gehen die Fragen meistens weiter. So, wie seid ihr hergekommen? Und das sind teilweise ja auch traumatische Erinnerungen, die man nicht immer auf einer WG-Party irgendwie einer wildfremden Person sagen will. Also meistens ist es dann schon auch so, dass die Menschen nicht nur diese Info wollen, sondern dann mehr und für mich nicht immer passend ist.
Sie sind zwar jetzt im Moment im Mutterschutz, aber Sie haben eine Arbeit als Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Was ist da genau Ihre Aufgabe?
Ich bin da Projektleiterin und auch Bildungsreferentin im Projekt, das heißt Hidden Codes. Und Hidden Codes ist eine App, die an der Schule angewendet werden soll. Und da geht es um Sensibilisierung für Radikalisierung im Netz. Also es geht darum, verschwörungstheoretische Narrative oder auch rassistische Narrative oder auch Erzählungen von den neuen Rechten zu erkennen und aufzudecken. Also das Spiel, diese App ist so in manchen Episoden, es gibt insgesamt 5 Episoden, so aufgebaut, dass es wie so ein Detektivspiel ist.
Inwieweit können Sie da Ihre Erfahrungen, Ihre Lebensgeschichte auch mit einbringen?
Als ich angefangen habe, haben wir neue Episoden konzipiert und da habe ich auch zum ersten Mal sozusagen eine Person mit vietnamesischen Wurzeln mit einbringen können, also auch diese Perspektive mit sichtbar machen können. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich in der Schulzeit nie über die Geschichte vietnamesischer VertragsarbeiterInnen oder auch vietnamesischer Geflüchtete gelesen oder auch gehört habe, dann finde ich das total wichtig, dass dieses Thema auch in der Schule stattfindet.
Haben Sie da mal eine Reaktion bekommen von einer Schülerin, von einem Schüler?
Ja, ich bekomme schon auch von vietnamesischen oder auch anderen SchülerInnen mit ostasiatischen Wurzeln gespiegelt, dass es schön ist, dass sie auch mal repräsentiert sind, dass ihre Geschichte irgendwie auch mal erzählt wird.
Wir haben jetzt Musik aus Vietnam und ich hoffe, ich spreche es einigermaßen okay aus. Die Band heißt Chu Zakalo und der Titel Goi Cam.
Chiếc gối ướt đẫm nước mắt của em. Đêm hôm nay em nhận lại chiếc gối ướt đẫm của tôi. Có những điều không nói ra nhưng thích nghe. Bao những điều không thích nghe nên nói ra. Chiếc gối ướt đẫm nước mắt của em. Đêm hôm nay em có những điều không nói ra nhưng thích nghe. Và những điều không thích nghe nên hét lên.
gian cả mình vào lần cuối ta gặp mặt là sự thiếu chiều sâu của những lần thức thâu. Em ngồi nghĩ thật lâu, anh ngồi chơi thật lâu để đi đến kết luận đàn ông xa hoa và đàn bà sao kim nên tận chơi cho tìm sự cuồng điên trên mặt đất hay chỉ là tên một cuốn sách về là đi bên nhau lần cuối.
Indie Rock aus Hanoi. Konnten Sie ein bisschen was verstehen?
Ja.
Was ging's?
Es ist ein Liebeslied. Ja.
Wie immer, oder? Ja. Wie fast immer in der Musik.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Hami Nguyen. Das Ende der Unsichtbarkeit.
Denn so heißt Ihr Buch im Grunde genommen über Ihr Lebensthema, auch wenn Sie gerne hätten, dass das nicht Ihr Lebensthema ist, oder?
Ja, ja, weil mich macht ja viel mehr aus als die Rassismusform, die mein Leben prägt. Und dennoch war es mir total wichtig, dass dieses Thema publik gemacht wird.
Wann sind Sie denn zum ersten Mal wieder in die ehemalige Heimat Ihrer Eltern gegangen nach Vietnam?
Das war im Jahr 2007, das allererste Mal. Also 16 Jahre, nachdem wir hier angekommen sind, weil es ging vorher nicht, weil wir ja eben nur eine Duldung hatten und mit einer Duldung nicht ausreisen durften. Und da war ich zum allerersten Mal in Vietnam, ja.
Wie wichtig war diese Reise für Sie? Ich kann mir vorstellen, gerade in der Phase, wo man nach seiner Identität ja aussucht als Jugendliche, dass das schon auch ein wichtiges Puzzleteil nochmal war, oder haben Sie es gar nicht so empfunden?
Ja, ich hatte gemischte Gefühle. Ich habe mich natürlich gefreut. Meine Großeltern und Tanten und Onkel, die ich nur aus Geschichten und Fotos kannte, damals gab es ja noch keinen Zoom oder so, die jemals kennenzulernen endlich. Und gleichzeitig hatte ich aber auch große Angst davor, nicht vietnamesisch genug zu sein. Also, dass meine Sprache nicht gut genug ist, dass ich mich mit ihnen unterhalten kann.
Wie ist es denn gewesen? War die Sprache nicht gut genug?
Es war okay. Also, ich kann eigentlich ziemlich gut vietnamesisch. Und das war irgendwie auch total schön, weil mein Opa und mein Onkel, meine Tanten, die haben uns abgeholt vom Flughafen mit Blumensträußen. Und es war sofort dieses familiäre Gefühl da, ohne dass wir uns, für mein Gefühl war es ja so, dass wir uns nie gesehen haben, auch wenn wir uns natürlich gesehen haben, als ich 2 war, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und es war aber so, als würden wir uns schon ewig kennen und dieses Gefühl von Familie war sofort da.
Wie ist es denn überhaupt? Also wenn Sie auch gerade sagen, mit den 2 Sprachen, 2 Länder, mit denen Sie auch emotional verbunden sind, können Sie das heute schätzen?
Ja, ich kann es schon schätzen, dass ich irgendwie dann noch Vietnam habe. Gleichzeitig macht es mich manchmal auch ein bisschen traurig, dass ich so wenig von dem Leben meiner Familie da mitbekommen habe oder auch mitbekomme. Und auch als meine Großeltern innerhalb von 3 Jahren gestorben sind, konnte ich nicht da sein, ich konnte nicht zur Beerdigung, ich konnte sie irgendwie nicht in den letzten Momenten begleiten. Und das sind ja alles Dinge, die hier, wenn sie hier leben würden, eher möglich wäre.
Also dazu ist es einfach manchmal auch zu weit weg, oder?
Ja, zu weit weg. Und so ein Flug ist natürlich auch nicht einfach so zu stemmen finanziell, auch vor allem damals nicht. Als ich noch studiert habe, musste ich ja auch ganz viele Nebenjobs machen, um mir das überhaupt finanzieren zu können. Und da wäre so ein Flug in Vietnam einfach auch nicht drin gewesen.
Wie ist denn überhaupt die Sicht, die wir hier haben auf Vietnam? Also wenn ich die ältere Generation sehe, da ist, glaube ich, vor allem der Krieg präsent. Bei den Jüngeren jetzt heute habe ich das Gefühl, da tut sich mehr. Es ist ein begehrtes Reiseziel, natürlich auch, weil es preiswert ist, das muss man auch dazu sagen. Wenn ich mir überlege, bis vor 5 Jahren wusste keiner, was eine vietnamesische Suppe ist. Heute essen wir alle Pho und genießen sie. Es gibt mehr Popkultur, es gibt eine Bloggerin, Uyen Ninh, die auch die vietnamesische Kultur und auch die deutsche so ein bisschen miteinander auch vergleicht und diese Vielfalt da auch ja aufs Tablett bringt. Haben Sie das Gefühl, dass die vietnamesische Kultur so ein bisschen mehr auch gesehen wird?
Ja, auf jeden Fall. Also Sie haben das ja erwähnt, allein auch dadurch, dass viele nach Vietnam gereist sind und dann auch gemerkt haben, okay, selbst das eine Land Vietnam ist schon vielfältig, sollte man vielleicht nicht einen ganzen ostasiatischen Raum homogenisieren. Also da in der Hinsicht habe ich schon das Gefühl, dass sich das auch so ja, verändert hat. Und aber vor allem hat sich das verändert durch VietnamesInnen selbst. Also wie Sie ja auch gesagt haben, die Bloggerin Uyen, die vietnamesische Kultur irgendwie auf lustige Weise vermittelt. Und dann gibt es da auch JournalistInnen und die ja vietnamesische Lebensrealitäten sichtbar machen. Von der weißen Dominanzgesellschaft kam dann schon auch mehr Interesse, also eben aufgrund von Gerichten die hier mehr etabliert wurden. Aber es hat auch Schattenseiten, wie beispielsweise, wenn wir jetzt beim Essen bleiben, bei den Gerichten, dass da auch ja, so eine Doppelmoral manchmal existiert. Also, dass gesagt wird, ja, Pho ist lecker, aber dann gibt es andere Gerichte, die sind eklig und unzivilisiert. Und das führte ja beispielsweise auch, also die Exotisierung von Essen führte beispielsweise auch dazu, dass während der Corona-Pandemie antiasiatischer Rassismus weltweit sehr angestiegen ist.
Weil man Chinesinnen und Chinesen schuldig gemacht hat, dass ein Coronavirus sich in der Welt verbreiten konnte, meinen Sie?
Genau, und gesagt wurde ja, weil ein Mensch ein Gürteltier gegessen hat. Und das kommt natürlich nicht einfach so, diese Erzählung kommt ja nicht einfach so, sondern ich erinnere mich auch an meine Jugendzeit, als dann bei Galileo immer so Sendungen kamen mit den 10 ekligsten Essen der Welt. Und dann war Platz 1 natürlich oft irgendwie ein Essen aus China oder aus einem anderen ostasiatischen Land. Und dieses, ja, Menschen dort essen eklige Sachen, das ist nach wie vor auch noch präsent.
Ich würde gerne zu Ihnen nochmal zurückkommen, zu Ihnen persönlich und vor allem auch zu Ihrem Vater. Der ist nach über 30 Jahren aus Deutschland letztendlich abgeschoben worden.
Ja.
Trotz Familie, also trotz Ihnen, Ihrem Bruder, Ihrer Mutter.
Ja, also man muss sagen, dass das Leben ihn hier ja irgendwie auch vieles schwer gemacht hat. Ich hatte ja erzählt, er hatte wirklich viele Pläne und Wünsche, als er hierher gekommen ist. Und dann wurden alle Wünsche nach und nach zerstört. Er konnte beruflich sich hier nie so richtig zurechtfinden. So wurde aus seiner Spielsucht später auch eine Drogensucht. Und um seine Drogensucht zu finanzieren, ja, wurde er einfach straffällig. Und das führte dann letztendlich dazu, dass er abgeschoben wurde.
Wir haben gestartet unser Gespräch, indem Sie erzählt haben, was in dem Koffer und dem Rucksack drin war, den Sie getragen haben auf der Flucht und was Ihre Mutter vor allem eingepackt hat mit dem vietnamesischen Märchenbuch. Ihr Vater durfte seinen eigenen Koffer in Deutschland nicht einmal selber packen. Das haben, glaube ich, Sie für ihn gemacht. Was haben Sie da reingegeben?
Ja, er durfte seinen Koffer nicht packen, weil er im Abschiebegefängnis dann war. Ich habe dann seine Wünsche sozusagen, die er geäußert hat, in einen Koffer gepackt. Und es waren alles nur Dinge des täglichen Lebens. Es waren keine Luxusartikel, keine besonderen Dinge, sondern einfach nur sowas wie Zahnpasta, Zahnbürsten, vielleicht irgendwie 1-2 T-Shirts, also wirklich nur so einfache Dinge, Duschbad, das sind alles ja auch so Artikel, die in Vietnam sehr wertvoll sind, also die es in Vietnam auch nicht so gibt. Also zum Beispiel sagt meine Familie oft, die Zahnpasta in Deutschland ist viel besser als die in Vietnam. Und genau, solche wirklich einfachen Dinge wollte er nur haben.
Sie ziehen 2 Töchter, gerade groß. Die jüngste ist, glaube ich, 1 Jahr alt. Und beiden Töchtern haben Sie deutsche Vornamen gegeben. Es war, glaube ich, Ihrer Mutter sogar wichtiger als Ihnen. Warum?
Weil sie nicht wollte, dass sie hier ausgegrenzt werden, dass irgendwie immer gefragt wird, wie wird der Name geschrieben, dass der Name irgendwie schlecht auszusprechen ist. Was meine Mutter einfach vermeiden wollte für ihre Enkelinnen und ich aber auch. Also, und ich muss auch sagen, als meine erste Tochter, also als meine Große geboren ist, ich wollte einfach noch mehr zu der Zeit die vietnamesische Seite irgendwie nicht ganz so sichtbar machen, aus Angst eben, dass sie Diskriminierung erfährt heutzutage. Deswegen hat meine jüngste Tochter auch einen vietnamesischen Zweitnamen. Gehe ich auch irgendwie anders mit meinen vietnamesischen Wurzeln um. Ich bin stolz auf meine Eltern, auf mich auch, das, was wir alles geschafft haben. Und genau, und ich weiß nicht, vielleicht hätte ich meiner älteren Tochter auch noch einen vietnamesischen Namen gegeben, aber ja, jetzt ist es so, wie es ist.
Jetzt wäre das so ein schönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich Ihnen so gerne stellen wollen würde. Denn Sie sagten mal, einfach Kind sein dürfen, das hätten Sie sich gewünscht in Ihrer Kindheit. Wie können Sie das an Ihre Töchter weitergeben?
Ich möchte, also eigentlich, ja, so total banal, sie dürfen einfach Kind sein, sie müssen keine Erwachsenenprobleme handeln, sie leben einfach eine Kindheit, die die meisten hier ja auch haben, frei von Existenzängsten, frei von ja, Sorgen, die Kinder eigentlich nicht haben sollten.
Ganz herzlichen Dank, Hami Nguyen, für Ihren Einblick in Ihre Lebensgeschichte. Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und wer über diese deutsch-vietnamesische Lebensgeschichte noch mehr wissen möchte, ihr Buch heißt Das Ende der Unsichtbarkeit. Heute waren Sie zwar nicht sichtbar, aber doch deutlich hörbar in 1:1 der Talk. Und hörbar sind Sie auch im Podcast. Wer möchte, kann ihn herunterladen in der ARD-Audiothek. Und dort finden Sie auch Radioreisen. Da geht es um fremde Länder, fremde Städte, fremde Kulturen. Um die zu entdecken, da braucht es nicht unbedingt ein Flugzeug. Dafür reichen auch 2 Ohren. Die Radioreisen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.